Ich habe extra gewartet, dass jeder sein Plätzchen eingenommen hat, damit wir dann gemeinsam starten können. Ich verdanke es vermutlich zwei Personen, die sich für mich eingesetzt haben, dass ich an diesem Sonntag hier bin. Das ist einmal Andi Balter, ein abenteuerlicher Pastor, und Petra Stieler, meine Mitgenossin, Leidenskampfgenossin, in der Bibelschulausbildung von 1985 bis 1989 in der Bibelschule Bergstraße, damals noch in Seeheim. Das haben wir gemeinsam durchstanden. Das meiste davon haben wir durchstanden, sage ich bewusst so, weil es auch nicht immer einfache Zeiten sind in einer theologischen Ausbildung. Ich war 15 Jahre lang Buchhändler. Das war in einer Zeit, als man noch mit Freude im Buchhandel arbeiten konnte. Weil die Buchproduktion so gering war, dass man das alles überschauen konnte. Und deswegen konnte man die Leute auch angemessen beraten. So in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entstand ja eine wüste Buchfabrikation, so fließbandmäßig, wo also keiner mehr den Überblick haben konnte und deswegen die Bücher über den Ladentisch gingen, wie beim Bäcker die Brötchen. Also Beratung kommt dann in homöopathischen Dosierungen vor. Das hat mir den Buchhandel etwas unliebsamer gemacht und mir war es gerade recht, dass 1982 ein achtfacher Ruf in mein Leben kam, der mich aus diesem Buchhandel rausholte. Ich war dann zunächst 2,5 Jahre Mitarbeiter in einem Missionswerk. Das war bei Jugend mit einer Mission im oberbayerischen Hurlach. Wer dieses 1500-Seelendörfchen nicht kennt, das liegt zwischen Augsburg und Landsberg. Nur, dass wir so in etwa wissen, wo das ist. Ein kleines Kaff, in dem ich 2,5 Jahre gearbeitet habe. Als Redakteur, ich habe für die damals noch bestehende Zeitschrift Der Auftrag selber Artikel geschrieben, ich habe vom Englischen ins Deutsche übersetzt und die Terminspalten verwaltet. Und damals gab es noch den guten alten Fernschreiber. Ich weiß nicht, wer sich an sowas noch erinnern kann. Ja, ich sehe es. Also einige nicken verständnisinnig. Sowas hat es mal gegeben. Darüber kamen die Informationen aus aller Welt in unser Missionswerk. Und wir haben dann überlegt, was davon eignet sich für den deutschen Sprachgebrauch und was nicht und so weiter und so fort. Nun, mir war klar, dass eine Jüngerschaftsschule von 6 Monaten und eine Mitarbeit dann von 2 Jahren nicht ausreicht, wenn man in den sogenannten vollzeitlichen christlichen Dienst gehen will. Und das ist der Grund gewesen, weshalb ich dann auf der Bibelschule Bergstraße gelandet bin und dann die 4-jährige Ausbildung gemacht habe. Ich habe dann eine Wahl getroffen, nämlich 2 Jahre Pastor zu sein. Das war keine Liebesheirat. Das war eine Vernunftehe. Ich bin nämlich kein Pastor, ich bin kein Hirte, ich habe wenig Hirtliches an mir und deswegen widerstehe ich auch allen Versuchen, mich zum Pastor zu machen. Mein Dienst ist ein anderer, das werdet ihr dann noch merken, hier schon und später dann auf der Freizeit. Aber ich habe gedacht, wenn ich nun wirklich in den Lehrdienst gehe, und das war mein Wunsch über Jahre, über viele Jahre, dann habe ich gedacht, dann kannst du nicht das über den Horizont, über die Wirklichkeit, über den Alltag einer Gemeinde hinweg tun. Das geht nicht. Und deswegen wollte ich die Gemeinde, ich war lange in der Gemeinde, aber ich wollte sie nochmal aus einer anderen Position sehen. Aus der Position eines Leiters, der gemäß dem Willen Gottes und der Offenbarung in seinem Wort zuständig ist, eine hohe Verpflichtung hat und das wollte ich erleben, damit der Unterricht dann nicht zu theoretisch wird. Ich bin dann gelandet in einem kleinen Ort, Kirchberg, aber das gibt es ein paar Mal in Deutschland. Wer ins Postleitzahlenverzeichnis schaut, der wird merken, dass es öfter vorkommt. Deswegen muss man sagen, Kirchberg an der Jagst. Dadurch wird deutlich, wo das liegt. Das ist im Landkreis Schwäbisch Hall. Ja? Also wenigstens das kennen die meisten Leute aus der Werbung, deswegen sage ich immer Schwäbisch Hall dazu. Dort habe ich 16 Dreivierteljahre unterrichtet. Ich war zuständig für den Bereich Dogmatik. Das sind die großen Wahrheiten unseres Glaubens. Aber die kommen ja nun leider nicht in systematischer Form in der Bibel vor. Wir haben ja nicht die ersten 500 Seiten über Gott den Vater und die nächsten 700 vielleicht über Gott den Sohn und 100 über Gott den Heiligen Geist, sondern das ist alles so merkwürdig verstreut in der Bibel. Damit es aber dem Ordnungssinn und dem Überblick von uns Menschen zugute kommt, wird das Ganze ein bisschen geordnet. Deswegen heißt Dogmatik auch systematische Theologie. Ja? Damit man das so auf einen Haufen hat, was Gott zu einem bestimmten Thema geoffenbart hat. Der zweite Bereich, für den ich zuständig war, ist Kirchengeschichte. Der Apostel Paulus ist der Überzeugung, dass wir aus der Geschichte lernen können und sollen. Das ist sehr anders als das, was die meisten Leute glauben. Auch der britische Historiker Arnold Toynbee, der hat gesagt, we learn from history that we don't learn from history. Auf Deutsch, wir lernen aus der Geschichte, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Das mag die bittere Wirklichkeit sein, überwiegend, aber Paulus hatte eine andere Vorstellung davon. Also wir können und sollen aus der Geschichte lernen. Ich war nie darin interessiert, dass die Leute mir Daten, Fakten, Personen wiedergeben können, das findet Google alles schneller. Das ist uninteressant. Sondern, dass Leute ein Problem der Neuzeit entdecken und sagen, das hat es doch schon damals gegeben. Da war das zwar in einer anderen Verpackung, in einer anderen Verkleidung, aber das war sehr ähnlich. Und damals haben die Christen jene Lösung gefunden und jetzt müssen wir heute fragen, ob diese Lösung so immer noch funktioniert oder ob ein Grundbestand dieser Lösung funktioniert und wir was anderes, weil sich die Zeiten geändert haben, hinzufügen müsste. Das heißt, Kirchengeschichte damit konstruktiv umgehen und daraus lernen. So, das habe ich also auf diese Weise gemacht. Ich habe mal einmal, das war furchtbar aufwendig, den Augsburger Reichstag nachspielen lassen. Ein sehr aufwendiges Verfahren, aber die Leute waren alle begeistert. Zu mittelalterlicher Musik und sehr rustikalem Essen. Sowas habe ich auch mal gemacht. Und dann, das wird man vielleicht auch verstehen, war ich zuständig für den Bereich der öffentlichen Rede. Das heißt, wie man so redet, dass die Leute nicht einschlafen. Ich kann auch reden, dass ihr einschlafen und Gott Morpheus, dem griechischen Gott des Schlafes, in die Arme sehen. Aber das wollen wir nicht heute Morgen. Deswegen wähle ich heute eine andere Tonalität, damit wir lebendig und wach bleiben. Also für Rhetorik war ich auch zuständig. Und dann die christliche Rhetorik oder Homiletik, die Kunst des Predigens. So, das war mein Arbeitsbereich. Das waren 2/3 Gebiete, mehr als sonst jemand auf der Bibelschule gemacht hat. Und daneben hatte ich auch einen Reisedienst. Nun, wenn man Tag ein, Tag aus unterrichtet, Theologie, das ist letztlich wurscht, was man unterrichtet. Aber nehmen wir mal an, das war ja in meinem Fall Theologie. Das ist so ähnlich, wie wenn man im Akkord immer das linke Hinterrad beim VW Käfer festzog, den es nicht mehr gibt. Also das alles, was man routinemäßig macht, was man lange macht, verbraucht sich. Irgendwann wird es langweilig. Ja? Dann funktioniert der Mund und hoffentlich auch der Kopf per Autopilot. Wir müssen nicht mehr überlegen, das geht alles automatisch. So, und das war der Moment, wo ich mir ernsthaft Gedanken über meine Zukunft an der Bibelschule gemacht habe. Wo ich gedacht habe, na eigentlich möchte ich lieber Fische verkaufen. Das wollte ich auch schon mal im Buchhandel, bevor ich dann rausging, wollte ich Fische verkaufen. Sag mein Chef, warum nehmen Fische? Sag ganz einfach, wenn die schlecht sind, stinken sie. So, das merkt man in Worten, ob die schlecht oder gut sind, nicht immer an. Also bei den Fischen ist es offensichtlich. Gut, also ich war in einer Krise. Um das Jahr 1999, 2000 herum. Und genau in dieser Situation bekam ich ein Angebot nach Amerika, wo ich über mein Leben und den Beruf neu nachdenken konnte. Nun, ich werde das Ganze ein bisschen verkürzen, wir haben auf der Freizeit mehr Zeit, da können wir dann in Details gehen. Jedenfalls endete das Ganze darin, dass eine Erneuerung, eine geistliche Erneuerung in meinem Leben begann. Das war im Jahr 2000, die hat bis heute nie aufgehört und sie wird nie aufhören, solange ich das tue, was ich jetzt über 10 Jahre getan habe. Ich werde erneuert von dieser Welt gehen. Der Deckel fällt dann runter oder der Herr kommt eher wieder. Jedenfalls müssen Erneuerungsprozesse nicht verpuffen. Das muss ich nicht verbrauchen. Ich kann uns das zeigen, wie man das durchhält. Wie man ein Täter, eine Täterin des Wortes Gottes bleibt, lebenslänglich. Ich habe die Tools, das heißt, ich habe die Werkzeuge, ich kann es jedem beibringen. Ich mache das Land auf, Land ab. So, und wie von einer unsichtbaren Hand bewegt, bekam ich Einladungen in Deutschland und hatte plötzlich zwei Jobs am Hals. Nämlich vom Montag bis Donnerstag der Unterricht an der Bibelschule in Kirchberg und die Wochenenden, 35 Wochenenden in 9 Monaten im Reisedienst. Die meisten kriegen auch ohne Taschenrechner raus, dass das fast jedes Wochenende war. Diese Überbelastung führte dazu, dass ich für jede Krankheit zugänglich war. Ja, wenn da irgendein Bakterium, Virus oder sonst was da war, habe ich geschrien, ich, schon hatte ich. Und dann hat die Bibelschule mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich hätte ja so weitergemacht. Ja, es gibt ja so, wie soll ich sagen, so Engstirnigkeiten, in die man sich hineinmanövriert hat und aus denen man nicht mehr rauskommt. Dem braucht man von außen eine Erschütterung, damit der Wagen, der Lebenswagen, aus dem vorgefertigten Gleis heraushupft und wir dann mal in eine andere Richtung fahren können. So, das war die Bibelschule. Die kam im Sommer 2007 auf mich zu und sagte, wie du arbeitest, das wird kein gutes Ende nehmen. Du fällst so oft aus, du bist so oft krank, wir möchten dich behalten, aber gesund. Und wir hoffen, dass du dich dafür entscheidest. Wenn du aber das tust, wenn du bei uns bleibst, dann darfst du nicht mehr reisen. Da habe ich gesagt, das, Freunde, geht nicht. Weil das ist meine Berufung und das ist meine Erfüllung. Dann haben sie gesagt, naja, vielleicht könnten wir dich ja zu 50% anstellen. Da habe ich schnell ausgerechnet, das sind 19,5 Wochenstunden, damit hätte man meinen ganzen Unterricht noch abdecken können. Und es entlastet mich nicht wirklich, ob ich in einer Sitzung sitze oder nicht. Die meisten Sitzungen haben mich nicht interessiert. Dann macht man Folgendes, man nickt ab und zu mit dem Kopf, man grunzt, man gibt irgendwelche Laute von sich, damit die Leute glauben, dass man bei der Sache ist. In Wirklichkeit geht man im Kopf Gassi. Das ist das, was die meisten Schüler in der Schule tun. Okay, das tue ich auch in langweiligen Sitzungen. Das habe ich fast immer gemacht. Also das kann ich simulieren. Aber Unterricht können wir nicht simulieren. Beim Unterricht muss man voll dabei sein. Muss man Zugriff haben auf alle kreativen Ressourcen und im Moment schlagfertig sein. Das kann ich nicht simulieren. Dann habe ich gesagt, Freunde, das ist kein guter Vorschlag. Ja, sagen Sie, dann bleibt uns ja nur eine Möglichkeit. Wir trennen uns. Sag ich richtig, wir trennen uns. Und zwar trennen wir uns christlich, weil das so selten ist. Und das haben wir geschafft. Deswegen bin ich ein gern gesehener Gast auf der Bibelschule. Und kürzlich wieder da gewesen als Überraschungsgast. Also, seit 2008 bin ich selbst und ständig. Also, ich bin selbstständig und reise umher, wo Leute mich einladen. Heute hat es euch erwischt. Versuche dann Leute anzuregen, vielleicht auch aufzuregen, denn was euch aufregt, das hat eine längere Lebensdauer, als wenn ihr immer artig mit dem Kopf nickt, kenne ich schon. Und deswegen rede ich auf eine bestimmte Weise, die das Potenzial hat, euch innerlich aufzuregen. Ja. So. Bei meinen vielen Reisen, das sind teilweise 240 Tage im Jahr, komme ich kreuz und quer durch Bundesrepublikanien, sehe viele Gemeinden, habe mit vielen unterschiedlichen Situationen zu tun und es ist letztlich wurscht, ob die Gemeinde groß ist oder klein, ob die mehr charismatisch ist oder mehr evangelikal, ob die eine bunte Mischung hat oder überaltert ist oder eine Babyboomer-Gemeinde, ist völlig wurscht, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner ist die allgemeine Klage, wir erleben so wenig mit Gott. Und ich habe den Verdacht, es könnten auch hier 2,5 Personen sitzen, die dann von meiner Rede Nutzen haben. Also ich erlebe so wenig mit Gott. Wie kommt das? Oder was könnte ich ändern? Wie könnte ich das machen? Dann sage ich also, die Leute sind mir am liebsten, die sagen, ich bin verheiratet, ich habe 2, 3 Kinder, ich muss mich weiterbilden in meinem Beruf, deswegen mache ich noch Abendschule. Ich habe gerade gebaut und muss hinter den Handwerkern sitzen. Also mein Leben ist so voll wie ein zu vollgepackter Koffer, der droht jeden Moment aufzuplatzen und dann fliegen uns die Klamotten um die Ohren. Die Leute sind mir am liebsten, weil an denen kann ich demonstrieren, wie man Gott in den Alltag saugt. so dass wir einen alltagsdurchsetzten, einen gottdurchsetzten Alltag haben. So, jetzt mache ich mit euch einen kleinen Ausflug in die Weiterbildung 10. Ich weiß nicht, wer gelegentlich zu Seminaren geht. Früher hat man gesagt, so in den 60er Jahren, vielleicht auch noch in den 70er Jahren, du musst Karriere machen im Beruf. So, und alles konzentrierte sich nur auf den Beruf, konzentrierte sich nur darauf, wie man ordentlich viel Geld macht, es gut anlegt, verwaltet und so weiter, damit man nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Heutzutage ist man klüger. Wir leben in weit clevereren Zeiten als früher. Die Leute sagen, was hast du davon, wenn du viel Geld hast und die Gesundheit ist im Eimer? Was hast du davon, wenn du die Karrieretreppe nach oben gekrabbelt bist und deine Beziehungen sind zerbrochen? Und man sagt, das ist ein unkluges Modell. Sondern damit du ein gelungenes Leben hast, musst du alle Gebiete deines Lebens gut bedienen. So, nun zeige ich uns das mal. Nehmen wir mal an, dieses hier sei unser Leben. So, jetzt werde ich nicht alle möglichen Gebiete und Sektoren hineinbringen, sondern nur ein paar, dass wir so eine Grundvorstellung haben. Also nehmen wir mal das, was wir Beruf nennen. Wir könnten auch sagen Erwerb. Wir könnten auch sagen Vermögen. Wir könnten auch sagen Hab und Gut, das ist wurscht. Aber die meisten bekommen es ja über die Schiene des Berufes. Deswegen ist das natürlich wichtig, der Beruf. Nun haben wir gesagt, Beruf ist nicht alles. Es gibt noch was anderes. Und dieses andere nennt man Gesundheit oder heutzutage Fitness. Und das ist das bessere Wort. Also Fitness. Wir können nicht nur unseren Beruf pflegen, wir müssen auch das Werkzeug, dass wir ein Leben lang gebrauchen, bis wir in die Grube fahren, pflegen. Und das ist unser Leib. Das sind unsere körperlichen Kräfte. So, ich bin damit sehr unklug umgegangen. Ich kann euch verraten, warum das so ist. Ich kann es nicht empfehlen. Ich schlage jedem vor, tu was für die Fitness jetzt. Heute. Nicht morgen. Das ist schon wieder ein Tag zu spät. Ja, sondern heute. Fitness. So, das brauchen wir. Dann haben wir gesagt, wichtig sind natürlich auch Beziehungen. Da könnten wir jetzt sehr vieles hineintun. Familie, Freunde, Verwandte, Feinde. Wir sind manchmal bei den Freunden und bei den Verwandten oder dazwischen. Beziehungen jedenfalls, im Allgemeinen. Da tun wir jetzt alles rein, was irgendwie an Beziehung uns vor Augen steht. So, wichtig ist auch, dass ein Mensch Hobbys entwickelt oder hat. Besonders, wenn er sich gefährlich dem Rentenalter nähert. Weil er sonst nämlich nicht weiß, was mache ich denn plötzlich mit der freien Zeit. Ja, das kann eine große Schwierigkeit sein. Ich denke an meinen Vater, der wirklich jeden Tag, ich hätte bald gesagt, seine Firma verflucht hat, aber er war dicht dran und gesagt hat, wenn ich endlich Rentner bin, ich will nie wieder was mit der Firma zu tun haben. Als er endlich Rentner war, hat er seinen ehemaligen Arbeitskollegen besucht in der Firma, weil er mit seiner vielen Zeit nichts anzufangen wusste. Also, es ist sehr klug, dass wir uns auch ein Hobby oder mehrere zulegen. Ja? Also wir können, was weiß ich, Briefmarken sammeln, Schach spielen, was immer. So, und heutzutage in fast jedem Seminar, das es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, weiß man, es gibt einen Bereich, so sind wir angelegt, den müssen wir pflegen, wenn wir wirklich ein gutes Leben, ein funktionierendes Leben haben wollen. Und das nennen diese Leute Spiritualität. Das ist ein Bereich, in den natürlich die unterschiedlichsten Entwürfe hineinkommen. Leute, die unterschiedlichsten Vorstellungen haben, von einem personalen Gott über eine kosmische Kraft bis hin zu meinem Freund der Baum, den sie umarmen. Das ist letztlich wurscht. Jedenfalls ein Bereich, der über Materie, über diese Welt hinausgeht. Man könnte es auch mit dem Fremdwort sagen, Transzendenz. Dass wir so angelegt sind, dass wir unheilbar spirituell sind, und wir können auch sagen, unheilbar religiös, dass wir das mit keinem Schwamm von uns wegwischen können, sondern das gehört grundsätzlich zu unserer Existenz. Und deswegen müssen wir das auch bedienen. Aber natürlich haben die Leute hier ihre je eigenen Vorstellungen und aus dem großen Pool der Entwürfe, die wir heutzutage haben, kann sich ja jeder seinen weltanschaulichen Cocktail zusammenmixen. So, das ist das Modell, das heutzutage in der Weiterbildungsszenerie Persönlichkeitstrainings, Erfolgstrainings dargestellt wird. Nun fürchte ich eins, nämlich, dass auch viele Christen in diese Falle getappt sind. Nur, dass wir das nicht Spiritualität nennen, sondern geistliches Leben. Aber es könnte sein, dass dieses geistliche Leben auch bei uns nur ein Teilbereich ist. Natürlich müssen wir uns in unserem Beruf engagieren und es wäre klug, etwas für die Fitness zu tun. Und wenn wir die Beziehung nicht pflegen, müssen wir uns nicht wundern, dass wir vergrätzt und einsam sterben. So, ein Hobby, haben wir gesagt, ist auch sehr sinnvoll, besonders wenn man dem Rentenalter entgegenkommt. Ja, und diesen Bereich, an den glauben wir ja, sonst wären wir nicht hier. Aber es könnte sein, es ist eben auch nur ein Bereich, ein Teilbereich unseres Lebens. Den haben wir reserviert für bestimmte Dinge. Das ist Gemeinde, das ist der Gottesdienst hier, das sind die Hauskreise, falls welche existieren. Das sind Gebetsstunden, Bibelstunden, was immer. Ja, damit verbinden wir geistliches Leben, aber, jetzt mein gefährliches Wort, in all den anderen Bereichen sind wir genauso wie die Neuheiden heutzutage. So war das vom Erfinder des geistlichen Lebens nicht gedacht. Und deswegen lese ich uns einen Text vor aus dem Anfang des Markus-Evangeliums, in dem wir zwei Dinge haben. Jesus redet von einer neuen Zeit. Diese neue Zeit ist die Zeit, in der das Reich Gottes angefangen hat. Nur das Dumme ist, nicht jeder ist in dem Zustand, in diesem Reich Gottes, unter dieser Herrschaft Gottes zu leben. Und deswegen gibt es einen sogenannten Umkehrruf. Das sind aus Markus 1 die Verse 14 und 15. Sehr generell. Und dann in den Versen 16 bis 20 erleben wir, wie das konkret passiert. Also ich lese uns vor, aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 14 bis 20. Nachdem aber Johannes, gemeint ist der Täufer, ausgeliefert war, kam Jesus nach Galiläa, um zu künden die Heilsbotschaft Gottes. Er sagte, erfüllt ist die Zeit und genaht das Königtum Gottes, kehrt um und glaubt der Heilsbotschaft. Als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, wie sie im See Netz warfen. Sie waren ja Fischer. Und Jesus sprach sie an, auf, mir nach, dass ich Menschenfischer aus euch mache. Und gleich ließen sie die Netze und folgten ihm. Und als er ein wenig weiter gegangen, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, dessen Bruder, auch sie im Boot, wie sie eben die Netze zurechtmachten. Und gleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Lohnknechten im Boot und gingen weg, ihm nach. Was diese Berufung der beiden Jüngerpaare deutlich macht, ist die Relativierung aller Werte. Es ist gut zu arbeiten. Haben wir gesagt, hier haben wir unseren Beruf. Es ist gut zu arbeiten. Aber Beruf ist nicht alles. Die Berufung zum Reich Gottes ist größer als unser Beruf. Und deswegen können wir Beruf nicht absolut setzen, sondern es gibt einen Wert, der größer ist als dieser Beruf. Und das ist das Reich Gottes, das ist die Herrschaft Gottes, das ist in Verbindung mit diesem Gott zu leben. Es ist gut, in Familienbeziehungen zu sein. Da haben wir die Beziehung. Ja? Aber diese beiden Jüngerpaare erleben, wie dieses Beziehungsgefälle, in das sie nach dem Willen Gottes hineingestellt worden sind, plötzlich relativiert wird durch den Ruf, Jesus nachzufolgen. Also auch Beziehungen sind nicht absolut, sondern sie sind relativ. Der viel größere Wert ist das Reich Gottes und das Leben im Reich Gottes. So, wenn wir das jetzt grafisch darstellen wollten, was ich jetzt tue, dann sieht es so aus. der Christ hat einen Beruf. In der Heiligen Schrift steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ein sehr plumpes Wort, aber sehr deutlich. Beruf. So, auch wir sollten fit sein wie ein Turnschuh, Fitness. Und die Beziehungen dürfen auch bei uns nicht leiden. Die müssen wir pflegen. Was man nicht pflegt, verkommt. Wenn 14 Tage oder es war jetzt 3 Wochen in Berlin im Januar, als ich zurückkam, habe ich mich gewundert, wo der Staub herkommt in meiner Wohnung. Was man nicht pflegt, verkommt. So, das ist mit dem Leben auch so. Und hier hätten wir die Hobbys. So. So weit, so gut. Wie bei den Heiden. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Nämlich, Spiritualität oder geistliches Leben ist nicht ein Teilbereich unter anderem, sondern die alles umschließende Wirklichkeit. So. Und dann wird deutlich, dass diese Wirklichkeit in meinen Beruf hineinwirkt, dass diese Wirklichkeit meine Fitness tangiert, dass diese Wirklichkeit meine Beziehungen beherrscht und meine Hobbys beeinflusst. Ich habe in einem Seminar in Augsburg eine Frau hinterher gesprochen, das heißt, sie hat mich angesprochen. Die war zwar alleinstehend, aber die lebte so, wie das Szenario, das ich entworfen hatte, mit der Familie, die gerade das Haus gebaut haben, der Mann in der Weiterbildung und so weiter. Also das Leben als ein zu vollgepackter Koffer. Und die sagt, wo soll ich denn noch irgendwie Zeit für mein geistliches Leben reservieren? Ich weiß ja nicht, woher ich das nehme. Ich weiß nicht mal, wie ich irgendwelche stille Laute oder irgendwie geahnte Zeit mit Gott unterbringen soll. Dann habe ich gesagt, Sie denken falsch. Sie müssen Ihr Paradigma wechseln und ich werde morgen im Gottesdienst darüber reden. War am Samstag und Sonntag habe ich darüber gepredigt, aus dem Handgelenk und habe dieses Modell vorgestellt. Und habe gesagt, schauen Sie, es geht nicht darum, dass Sie zusätzlich Zeit freischaufeln, die Sie dann geistliche Zeit nennen und wo Sie dann mit Gott irgendwie innig sind. Sondern es geht darum, die bestehende Zeit und die bestehenden Felder Ihres Lebens mit Gott und seiner Wirklichkeit zu verbinden. In dem Moment wird das Leben sehr abenteuerlich. In dem Moment geschehen außergewöhnliche Wegführungen, divine appointments. Wir begegnen Leute, an die hätten wir nie gedacht. In dem Moment haben wir Zeichen und Wunder. In dem Moment haben wir unvorhersehbare Ereignisse, Versorgung vielleicht, wenn in deinem Ölkännchen vielleicht noch so ein bisschen ist, könnte es sein, der Herr sagt, borge dir so viele leere Gefäße, wie irgendwas du bekommen kannst. Aber nicht wenige. Bibelleser wissen, wovon ich rede, im 2. Königsbuch, die Witwe von Sarepta. Wir haben einen Gott, der übernatürlich ist. Das muss insbesondere Deutschen gesagt werden, weil wir durch den Rationalismus oder die Aufklärung verdorben sind. Verdorben. Nur merken wir das nicht. Das ist das Problem. Solange man Bestandteil eines Systems ist, merkt man ja nicht, wie übel es einem geht und wie übel man wirklich ist. Das merkt man erst durch einen Ausflug. Deswegen bildet Reisen. Ja? Wenn man mal in eine andere Kultur geht. Ich war in 12 Monaten 3-mal in den USA. Einmal 4 Wochen, einmal 2 Wochen, einmal 3 Wochen. Als ich nach dem dritten Mal zurückkam, war ich so sensibilisiert für das Negative unserer Kultur, dass ich gesagt habe zu meinen Bibelschülern, wenn noch einer eine negative Aussage in diesem Unterricht macht, drehe ich mich um, gehe durch die Tür raus und der Unterricht ist gelaufen. Später habe ich mich dann wieder eingekriegt. Meine Nerven lagen blank. Es reicht schon, dass du nach Österreich oder in die Schweiz gehst und kommst zurück und merkst, wie ruppig und eisig das Klima in Deutschland ist. Da rumpelt dich jemand an und beschimpft dich, als seiest du schuld. Ja, excuse, sagt man in der Schweiz. Gut, also deswegen müssen uns bestimmte Dinge massiv gesagt werden, damit wir überhaupt begreifen, was faul ist im Staate Dänemark, Deutschland. Im Staate Deutschland. So, was da faul ist. dass uns die Ratio, der Glaube an unsere Verstandeseinsicht, und dies sei der oberste Zensor für die Wirklichkeit, der muss uns ausgetrieben werden. Anders werden wir niemals das außergewöhnliche Wirken Gottes erleben. Nie. Wenn ich euch mitnehmen könnte nach Nigeria, würdet ihr glauben, ihr seid zurückversetzt in biblische Zeiten. Zeichen und Wunder, wir haben gerade das Thema Heilung hier gehört in einem schweren Fall. So, das ist da kein Thema. Man geht nicht zum Arzt, man glaubt seinem Gott und er heilt. Die Menschen, für die ich gebetet habe, die meisten sind auf der Stelle gesund geworden. Auf der Stelle. Ich habe sie angefragt, ich habe nicht gefragt, habe ich Glauben. In Deutschland tue ich das. In Nigeria tut man das nicht. Da wimmelt es von Glauben. Da ist die Luft glaubensgeschwängert. Da erwartet man nichts anderes. Da fasst du die Kranken an und sagst, in Jesus' Name be healed, und sie sind es. Ein Fall, weil es so schön ist, erzähle ich euch einen. Ich bin zu einem 80-jährigen Mann gerufen worden, der hatte einen Schlaganfall. Halbseitig gelähmt, konnte sich nicht bewegen und gab irgendwelche gurgelnde Laute von sich. So, für den habe ich gebetet. Ich hatte dann erst wieder Gelegenheit, den zu sehen, ein oder zwei Tage vor meinem Rückflug. So, der Mann war, die Lähmung war weg, er hat verständlich gesprochen und sich bewegt, als hätte er nie einen Schlaganfall gehabt. Trotz Malaria-Prophylaxe bin ich in Nigeria malariakrank geworden. Da gibt es einen ganz einfachen Grund für. Damals, im Jahr 2004, kannte man 84 verschiedene Erreger. Und natürlich lachen die über unser Malarone oder welche Mittel wir da verabreichen, weil sie sich inzwischen weiterentwickelt haben. So, also bin ich malariakrank geworden. Ich saß mittellos in Nigeria, weil meine dumme Volksbank mich falsch beraten hatte. Aber ich nehme an, dass andere Banken, deren Namen wir nicht nennen, ebenso dumm gewesen wären. Die sagen, oh, das ist gefährlich. Nein, nehmen Sie Reiseschecks. Ich sage euch, in Westafrika, nur Bares ist Bares. Keiner löst einem Reiseschecks ein. Die Leute sind skeptisch, das Land ist korrupt. So, ich saß also mit 2500 Dollar Reiseschecks da, die keiner in Bargeld verwandelt. Wenn ich Geld gehabt hätte, wäre ich vielleicht zum Arzt oder in eine Klinik gegangen. Aber ich konnte nicht, ich war mittellos. Das heißt, ich musste meinem Gott glauben. Ich habe dann ein Buch durchgearbeitet, das sich mit dem Thema Glauben überhaupt beschäftigt. Das hatte mein Freund, ein nigerianischer Erweckungsprediger, in seiner kleinen Gemeindebibliothek stehen. Das habe ich durchgearbeitet, das habe ich gelesen und eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, meinem Gott zu vertrauen. Und ein, zwei Tage später waren auf einen Schlag alle Symptome weg. Auf einen Schlag. Das macht einen sehr nachdenklich. Dann fragt man, warum ist das so? Und ich saß dann mit einem Superintendent eines großen Gemeindeverbandes zusammen, der mich besuchte, weil ich aufgefallen bin, nicht weil ich bekannt bin. Ich bin weiß, das fällt unter Schwarzen auf. Also kam er angereist, 2,5 Stunden auf seinem Moped durch strömenden Regen. Und strömender Regen in Nigeria ist was anderes. Wenn hier Gewittergüsse sind, das ist ein milder Landregen in Nigeria. So, er war völlig durchnässt, kam an und unterhielt sich mit mir. Und dann habe ich den gefragt, habe ich gesagt, sagen Sie mal, was denken Sie, ist der Grund, weshalb wir in Europa so wenig Außergewöhnliches mit Gott erleben? Der kannte Deutschland zwar nicht, aber er kannte Frankreich und Italien. Da war er schon mal gewesen. Und wie aus der Pistole geschossen, antwortete er, eure Sicherheitssysteme. Ihr könnt euch gegen alles versichern. Ihr geht in Urlaub, schön Wetterversicherung, es regnet, Cash war auf die Kralle. Dann gibt es da Geld wieder. So, das gibt es da natürlich nicht. Dann sagt er, schaut, wo wäre denn bei euch Gott wirklich eine Notwendigkeit? Doch nur, wenn ihr plötzlich den Arbeitsplatz verliert oder todkrank seid. Alles andere könnt ihr doch allein. Habt nicht sehr nachdenklich. Und dann kam er mit dem zweiten, und das hatte ich ihm nicht zugetraut, weil ich nicht wusste, ob er so gebildet ist und das wusste. Und er kam mit der abendländischen Geistesgeschichte und dem, was wir Rationalismus oder Aufklärung nennen. Und er sagt, wisst ihr was, das steckt euch tiefer in den Knochen, als ihr ahnt. Ihr habt euch unbewusst, keiner tut es willentlich, vorsätzlich und bewusst, aber ihr habt euch unbewusst einen nicht übernatürlichen Gott zurechtgemacht. Der ist zwar größer als ihr und der ist prächtiger als ihr und sowas, aber er ist nicht übernatürlich. So, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also, was es bei mir bewirkt hat, war, ich habe nach Wegen gesucht, das Übernatürliche Gottes mit meinem Alltagsleben, mit diesen Dingen hier, die hier stehen, zu verknüpfen. Das ging nicht von heute auf morgen. Ja, man kann ein Auto von 0 auf 100 in wenigen Sekunden beschleunigen. Ein menschliches Leben nicht und das geistliche Leben auch nicht. Deswegen brauchen wir einen Weg. Einen Weg, der mit Rückschlägen versehen ist. Ein Weg, der Hindernisse hat. Ein Weg, der Ausdauer erforderlich macht. Oder wir werden es nicht erreichen. Und die Frage ist, sind wir aus diesem Holz geschnitzt? Oder, sagen wir, ich will zu anstrengen, ich habe ja schon meinen Platz im Himmel reserviert. Gut, ihr Leben ist zwar nicht erfreulich, es gehen auch keine großen Wirkungen von meinem Leben aus, wie Jesus das eigentlich gedacht hat. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers hervorgehen. Nicht, da wird es mal tröpfeln. Er redete von Strömen. So, natürlich kann man sich damit zufrieden geben. Man kann sich daran gewöhnen. Man kann sich arrangieren und denken, es gäbe nichts anderes. Nur in dem Moment, wo man etwas anderem begegnet, ist man in einer Erklärungsschwierigkeit. Man muss ja jetzt den eigenen Zustand, wie er ist, begründen und damit zurechtkommen, dass es eine große Kluft gibt zwischen dem, was möglich ist und dem, was man selber lebt. Das war meine Situation damals. So, und jetzt muss ich das natürlich verkürzen. Ich habe dann mit der Bibel gearbeitet, sehr systematisch gearbeitet, habe viele Erlebnisse, viele Erfahrungen gemacht und die haben mich an den Punkt gebracht, wo ich heute bin, dass ich an einen Gott glaube, der mich versorgt, wo ich mich nicht umdrehen muss, um zu sehen, dass meine Versorgung hinter mir herkommt. Ich habe in der Baptistengemeinde in Gunzenhausen, zu der ich gehöre, ein Training gemacht mit Teenagern, ein Jüngerschaftstraining. Und ich habe gesagt, wenn ihr das anwendet, was ich euch jetzt beibringe, werdet ihr euch um Versorgungsfragen nie wieder Gedanken machen. Nie wieder. Ich kann es Leuten beibringen. Ich sage das alles öffentlich. Ja, damit ich öffentlich prüfbar bin. Ich halte nichts davon, irgendwo verschwiegen was im Winkel zu sagen und dann sagst du hinterher, ich habe es nicht so gemeint. Ich sage das öffentlich, es wird aufgenommen, wir können das alles kontrollieren. Ich kann es jedem beibringen. Aber es erfordert ein Umdenken. Deswegen redet die Bibel davon, dass wir uns transformieren, verwandeln lassen sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und die geschieht durch das Wort Gottes. Das ist ein anstrengender Weg, besonders wenn man lange woanders in einem rationalistischen Glauben festgesteckt hat oder was auch immer, dann ist das anstrengend und es dauert seine Zeit. Aber ich weiß eins und deswegen sage ich das, diese Investition lohnt sich auf jeden Fall. Das kann man nicht von jeder Investition in dieser Welt sagen. Es gibt Investitionen, beispielsweise wer in Immobilien investiert hat, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt war das nichts mehr wert. Der Immobilienmarkt ist zusammengebrochen. Oder bei Aktien oder was auch immer. Ja? Nicht jede Investition in dieser Welt lohnt sich. Eine Investition in unser geistliches Leben, eine Investition mit dem Wort Gottes, eine Investition, unseren Glauben zu entwickeln, lohnt sich immer. Immer. So, das war meine Propagandarede. Wir können dann noch weitermachen in der Freizeit. Müssen wir noch das Thema bestimmen. Es gibt viele Möglichkeiten, ich habe 10 verschiedene Themen. Aber wichtig ist mir, dass wir uns dazu entscheiden und Schritte tun, konkret, dann müssen wir überlegen, ein bisschen das Kästchen da oben bewegen, damit es endlich mal was zu tun hat. Überlegen, wie kriegen wir das geistliche Leben, wie verbinden wir es mit den Gebieten unseres Alltags. Weil dann wir einen funktionierenden Glauben haben. Ich habe das gemacht mit einem Neffen von mir. Was zeigt, dass man sich sogar mit seinen Verwandten anfreunden kann. Ich habe das mit Neffen gemacht und zwar sah das so aus, wir haben uns ein Jahr lang 3 Mails täglich hin und her geschickt und die geistlichen Wahrheiten in unser Leben hineingetan. Nach diesem einen Jahr sagte mein Benjamin, Gott schaut aus jedem Knopfloch meines Lebens. Das ist möglich. Dafür lebe ich, anderen das beizubringen. Amen.